Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert am Mikrofon herzlich willkommen. Wir hören aus Warschau von einer theatralen Kampfansage an die Rechtskonservativen in Polen, ausgerechnet durch eine Inszenierung von Hitlers Mein Kampf. Außerdem aus Berlin, wie Klangkünstler dem Zeitempfinden nachspüren, ein Bericht vom Klang- und Zeitfragen-Festival Märzmusik. Zunächst aber zum Tagesthema Reform des Urheberrechts. Darüber wurde heute in Straßburg im EU-Parlament abgestimmt. Nach teils heftigen Debatten war die Mehrheit der Abgeordneten für den Vorschlag, und zwar ohne Änderungen, in Zahlen 348 gegen 274. Demnach sollen die Rechte und Verpflichtungen gemäß dem Urheberrecht aus der analogen Welt auch im Internet gelten, sollen die Urheber für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung erhalten, wenn nötig über das Einholen von Lizenzen. Kritikerin Julia Reda von der Piratenpartei twitterte von einem schwarzen Tag für die Netzfreiheit. Das Parlament ignoriert die Stimmen hunderttausender junger Menschen, sagt der SPD-Europapolitiker Timo Wölken. Vor allem richteten sich die Demonstranten, meist junge Leute in Deutschland, gegen den Artikel 13/Artikel 17, dass Plattformen wie YouTube demnächst schon beim Hochladen überprüfen sollen, ob Inhalte urheberrechtlich geschütztes Material enthalten. Das geht ihrer Meinung nach nur über sogenannte Upload-Filter, bei denen die Gefahr besteht, dass weit mehr als nötig aussortiert wird. Und dies führe zu Zensur. Für die Anpassung des alten Urheberrechts ans digitale Zeitalter und damit für die Reform war schon im Vorfeld der Musiker Alexander Domisch. Er vertritt die Position der Songwriter in der GEMA, ist Mitglied im hauptstädtischen Musiknetzwerk BMC, spielt in mehreren Berliner Bands Gitarre und hat ein Plattenlabel. Einen analogen Kreativen nannte die Deutsche Welle ihn jüngst. Ich habe Alexander Domisch kurz vor der Sendung gefragt: Wäre doch trotzdem ganz schön, wenn ich sie auch künftig im Netz finde, wenn ich nach ihrem Namen oder ihrer Musik google, oder nicht?
Ja, also das werden sie auch definitiv, weil wir wollen ja irgendwie unsere Inhalte freigeben und lizenzieren und nicht blocken.
Wie sehr hat sie denn dann beeindruckt die Macht der Netzgemeinde, wenn die mal wirklich auf die Straße geht und nicht nur Online-Petitionen unterschreibt?
Also natürlich war das schon beeindruckend, klar, so viele Menschen. Ich wünschte, sie hätten auch wirklich alle ein bisschen mehr auch beide Seiten durchblickt und nicht nur Schlagworte aufgegriffen, überwiegend die so herumgeisterten, die sich relativ gut auch widerlegen lassen, dass es nicht so weit dazu kommen wird. Natürlich, wenn da alle dafür auf die Straße gehen, ist das was Gutes, aber ich sehe die Angst hier in diesem Fall völlig unbegründet, weil hier geht es in erster Linie darum, Urheber zu vergüten von den großen Plattformen, die mit deren Inhalten einen Haufen Geld machen, seit Jahren und seit 20 Jahren sich rausreden, dass sie nicht dafür verantwortlich seien und die Verantwortung eigentlich auf die Nutzer, die das Hochladen, abschieben.
Kennen Sie in Ihrem Umfeld kreative Musiker, die auch dagegen waren?
Dagegen?
Gegen die Urheberrechtsreform jetzt, wie sie verabschiedet wurde.
Nee, also ich kenne in meinem Umfeld eigentlich nur Musiker, die dafür waren.
Nehmen wir mal andere Sorgenträger, die Forumsbetreiber. Wenn da auf den Startseiten steht, unser Forum ist in seiner Existenz bedroht, das schreckte viele Nutzer, vielleicht so 15 Millionen geschätzt in Deutschland, also auf deutschsprachigen Diskussionsforen. Ja, Selbsthilfegruppen, Fan, Fachforen, die schlugen alle Alarm, die haben doch auch Ahnung vom Internet. Brauchen sich die Administratoren, zum Beispiel der Foto-Community, vom Urforum.de oder vom Alpinforum, jetzt wirklich keine Sorgen zu machen?
Also diese Richtlinie, das wurde ja auch schon oft betont, richtet sich ja gegen die großen kommerziellen Plattformen. Und das ist ja, sieht man allein schon daran, mit welchen Zahlen auch bei den Ausnahmen für Startups gearbeitet wird, so 10 Millionen Umsatz und so weiter. Die Definition bei Richtlinien ist immer relativ schwammig, weil das ja alles von nationalen Gesetzgebern erst ausgefüllt werden muss. So. Nun sagen viele dann so, ja, aber es ist nicht 100% ausgeschlossen, dass kleine Plattformen und so weiter dort betroffen wären. Und erstmal beruht diese ganze Richtlinie auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also nach Definition sind kleine Plattformen eigentlich schon ausgenommen, weil es nur um Plattformen geht, die eine wichtige Rolle im Online-Content-Markt spielen, neben den großen Streaming-Plattformen. Dazu kommt ja noch die Verhältnismäßigkeit in Artikel 13, dass halt alles, alle Maßnahmen, die die Plattform ergreifen müssen, überhaupt auch noch, da muss berücksichtigt werden, was sie sich überhaupt leisten können, was für eine Plattform sie sind, wie groß sie sind. Also keine Plattform wird hier gezwungen, kann auch gar nicht von einem Gesetz gezwungen werden, finde ich, mehr zu leisten, als sie kann.
Sie sind Musiker. Was gehört denn nun alles besser geschützt dank der Urheberrechtsreform?
Besser geschützt gehört vor allem das Recht auf angemessene Vergütung, wenn andere, wenn in diesem Fall diese großen Plattformen und Konzerne sehr viel Gewinn mit der Nutzung dieser Inhalte und der Verwertung dieser Inhalte machen. Ja.
Bezahlen statt blockieren, das ist Ihr Motto?
Mhm.
Wo genau geht es jetzt ums Geld?
Ums Geld?
Ja, wie stellen Sie sich das jetzt vor, Ihre Zukunft als Musiker im Netz?
Die Zukunft heißt, dass Inhalte, die dann pauschal lizenziert werden, als Musiker dann zum Beispiel über die GEMA oder GVL, dass die dann frei verwendet werden können. Das ist ja ein Zustand, der eigentlich derzeit nicht stattfindet. Das heißt, jeder User, der Konzertmitschnitte oder irgendwie selbst gedrehte Videos mit Musik von anderen verwendet, macht das ja eigentlich nicht rechtens. So. Und der könnte eigentlich abgemahnt werden, oder das will ja keiner von uns. So. Aber die Plattform macht dabei Geld damit. Mit jedem Videoaufruf macht die Geld. Und durch Werbung, Daten und so weiter. Und in Zukunft soll das alles ermöglicht sein. Wir wollen, dass alle irgendwie die Musik nutzen können oder urheberrechtliche Inhalte generell nutzen können, wie sie wollen. Und die Plattform, die damit das Geld macht, soll davon einfach einen angemessenen Teil abgeben. Und da sind alle zufrieden, die Nutzer sind rechtssicher, fertig.
Und räumlich, in welchen Grenzen denken Sie da als Kreativer?
Wie meinen Sie das?
Gilt das jetzt nur für Deutschland?
Nö, also das ist ja
nationales Recht, EU-weit, noch weiter?
Ist ja für ganz, das ist ja EU-weit, das ist ja eine EU-Richtlinie. Also die ist ja dafür da, dass die nationalen Gesetzgeber, 27 oder 28 Staaten, je nachdem, dass sie ja dann jeweils anpassen in ihre Gesetze, dass die halt miteinander harmonieren.
Jetzt wird ja auch die Nutzung vergriffener Werke zum Beispiel geregelt. Also nehmen wir mal den Zeithorizont. Haben Sie da auch schon mal drüber nachgedacht, wie lange denn da jetzt Lizenzgebühren fällig sind?
Naja, normalerweise ja erstmal so lange halt die, also die Schutzdauer von Werken gilt, ne? Also ist ja bis 70 Jahre nach dem Tod.
70 Jahre ja. Nach dem Tod. Was haben Sie denn jetzt nur gelernt, nochmal so zusammenfassend zum Kräfteverhältnis zwischen den Urhebern und den Meinungsbildern im Netz? So ein bisschen rückschauend an diesem Tag der Entscheidung.
Also wir Urheber hatten es so schon sehr schwer, irgendwie mit unserer Stimme durchzudringen. Dann, weil wir sind A, nicht so viele, auch wenn irgendwie so viele unsere ganzen Inhalte hören und verwenden und konsumieren. Aber wir selber sind nicht viele und nicht so laut, wie andere es sein können. Plus viele gerade bekannte Musiker, wo ich weiß, die sind dafür, die halten sich zurück, weil sie Angst haben, auch ein bisschen vor ihrer Fangemeinde, dass da irgendwie so ein Backlash kommt, dass, ja, also das, ich habe es auch gesehen bei Leuten, die dann irgendwie angefeindet wurden, nur weil sie auf ihrer Seite dann eben gepostet haben, sie sind für das Urheberrecht.
Haben Sie das auch erfahren selber?
Ja, ich bin ja nun nicht so groß mit meinen Bands, aber selbst als meine Bands sich da irgendwie positioniert hatten und auch von der GEMA geteilt wurden und so, musste ich mir dann auch doofe Kommentare anhören, na klar, ja.
Haben Sie mal überlegt, ganz aus dem Netz zu verschwinden? Nur noch CDs zu vertreiben?
Nee, das Internet ist ja unser aller, wie auch immer, neues, zentrales Zuhause auf dem Markt fast. Oder gerade für die Independent-Künstler, die ich auch vertrete mit meinem Label und als Delegierter, ist das ja irgendwie die wichtigste Plattform geworden, User-Generated-Content-Plattform. Weil im Radio finden Indie-Künstler nicht so viel statt. Live-Markt ist umkämpft. Spotify-Algorithmen sind auch immer mehr Gatekeeper und Tonträgerverkäufe gehen zurück. Also diese Plattform, die einst mal vielleicht so als Promotion so gut war, ist mittlerweile eigentlich der Markt an sich. Und da kann man nicht mehr nur noch damit kommen, aber das ist doch alles Werbung für euch, weil wo sollen wir denn das Geld am Ende herbekommen, wenn das Geld mittlerweile dort gemacht wird von anderen?
Danke, sagt Alexander Domisch. Er vertritt die Independent-Musiker bei der GEMA. Danke für das Gespräch, Herr Domisch, bitte. Und fürs Kommen ins Studio.
Ja, bitteschön.
Und jetzt nach Polen, das städtische Theatr Powszechny. Es liegt im Osten Warschaus und versteht sich als politische Bühne. Vor 2 Jahren gab es einen veritablen Skandal, als es in Der Fluch Papst Johannes Paul II. Als Schutzheiligen der Pädophilen hinstellte. Aktuell beteiligt sich das Theater am Projekt des antifaschistischen Jahres 2019 in Polen mit einem Stück, das die Sprache des Faschismus analysiert und doch die polnische Rechtsaußenbewegung meint. Martin Sander war für uns in der Premiere von Mein Kampf dabei.
Boykott von unliebsamen Theaterinszenierungen durch rechtsnationale Gruppen sind in Polen in den letzten Jahren Tradition geworden. Auch diesmal wurden sie erwartet, da sich ein Warschauer Stadttheater anschickte, auf der Bühne Fackelzüge und Prügelattacken polnischer Rechtsextremisten zum heimischen Nationalfeiertag mit den Aufmärschen der NSDAP in Deutschland in Beziehung zu setzen. Doch der große Protest blieb erstmal aus. Die nationalkonservative Presse beließ es bei einem lapidaren Aufstöhnen, was für falsche Bilder Polens mal wieder in die Welt gesandt würden und das auf Kosten der Steuerzahler.
Walka przeciwko kapitalizmowi.
die Hassreden der extremen Rechten auf der Bühne des Teatr Powszechny auseinandernehmen. Diese Aufgabe hatte sich der junge, 1992 geborene Regisseur Jakub Skrzywanek gestellt und dabei auf einen berüchtigten deutschen Klassiker zurückgegriffen, Hitlers Buch Mein Kampf. Den Vorwurf, das Pamphlet durch eine Inszenierung erst bekannt zu machen, wies der Regisseur energisch zurück. Seit langem kursierten in Polen zahlreiche, im Sinne des Urheberrechts, meist nicht legale Übersetzungen. Und so Skrzywanek:
Mich hat überrascht, wie leicht man an Hitlers Text kommt. Es genügte, das Schlagwort Mein Kampf auf Polnisch bei Google einzugeben, und ich hatte das Ergebnis in 0,35 Sekunden. Insgesamt war ich geschockt, auf wie vielen Internets Seiten man, verborgen hinter der Fassade von historischer Aufklärung und Pädagogik, auf faschistische Texte stößt. Nazi-Gedankengut in polnischer Übersetzung, allgemein zugänglich und massenhaft. Deshalb haben wir uns überlegt, dass das Theater den geeigneten Raum bietet, diesen Text vor Publikum zu spielen. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit wir uns heute dieser Sprache der 20er, 30er Jahre bedienen, die uns lange Zeit so gefährlich erschien.
Auf der Theaterbühne gibt es keine Hauptfigur. Stattdessen zerteilen insgesamt drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler Mein Kampf in Fragmente, Szenen und Dialoge. In der Auswahl für das Theater geht es um Hitlers Herkunft, seine Hinwendung zum Antisemitismus, die Unzulänglichkeiten der parlamentarischen Demokratie, das rassistisch-biologistische Menschenbild und die Beschwörung der Naturkräfte. Dramaturg Grzegorz Niziołek:
Wir gingen davon aus, dass man unterschiedliche Stimmen aus dem Text heraushören kann. Hitler hat die Macht errungen, auch indem er sich in die Gesellschaft hineingefühlt hat. Er kannte alle diese Traumata, Komplexe, Unrechtsempfindungen. Dafür brauchten wir im Theater unterschiedliche Stimmen, verschiedene Figuren, um die Dynamik des Textes zu erfassen. Es geht ja nicht nur darum, welche Ansichten Hitler äußert, sondern wie er sie den Lesern schmackhaft macht. Dann überlegten wir, wie man die Figuren miteinander in Konflikt bringen kann. Der Sozialist sagt nicht unbedingt dasselbe wie der Nationalist.
Jakub Skrzywanek verteilt die Rollen so, dass vieles, beginnend mit dem Sozialdarwinismus, abstoßend, manches aber auch, wie die Kritik des demokratischen Establishments, harmlos und sogar nachvollziehbar wirkt. Das Ganze auf einer weißen, meist karg ausgestatteten Bühne des Warschauer Teatr Powszechny. Bei Gelegenheit werden Filmsequenzen eingespielt, zum Beispiel ein Rattenheer aus dem antisemitischen Propagandakino. Hitlers Schachtelsätze beginnen oft unscheinbar alltäglich, dann steigern sie sich mal schleichend, mal abrupt zur überlauten Groteske. Einige Tiraden werden singend vorgetragen. Die Hitler-Darsteller lassen Pappkameraden tanzen. Die stammen aus der Gegenwart, zum Beispiel Papst Franziskus oder Angela Merkel samt Boot mit einer Extra-Einladung für Flüchtlinge. Das alles ist traurig, manchmal auch komisch. Ein beklemmender Klamauk als Kampfansage des Warschauer Theaters an die neue Rechte. Direktor Paweł Wysak:
Die Sprache Hitlers klingt überraschend zurückhaltend im Vergleich mit manchen Hasstiraden, die man heute in Polen und der ganzen Welt hören kann. Zum Beispiel, wie man über Flüchtlinge spricht.
So darf man sich die Frage stellen, wann dieses gelungene Bühnenexperiment auch dort zu betrachten sein wird, wo es ebenso hingehört, nach Deutschland.
Hitlers Mein Kampf auf der Warschauer Theaterbühne, Martin Sander berichtete. Die letzten 10 Tage im März, in denen es zur Normalzeit dunkel wird, das ist der Zeitraum für das Berliner Festival Märzmusik. Märzmusik gibt es seit 18 Jahren. Das Festival bietet vielen klangbezogenen Kunstformen Raum. Im 5. Jahr geht es explizit um Zeitfragen. Dieses Jahr kreist vieles um die These, dass die Gegenwart eine schlechte Zeit für Geschichte sei. Was dieser Anspruch, Zeitfragen aufzuwerfen, bedeutet für so ein Festival, das hat sich Leonie Reinicke erklären lassen.
Wir möchten gerne darüber nachdenken und ins Bewusstsein rufen, dass bestimmte Verständnisse von Geschichte basieren auf bestimmten Zeitverständnissen und dass diese Geschichtsphilosophien wiederum eine ganz starke Auswirkung darauf haben, wie wir Politik denken, wie wir Gegenwart und Zukunft denken, und in diesem Komplex sich zu bewegen, mit einem sozusagen geschärften Bewusstsein darüber, dass Geschichte nicht die Aneinanderreihung von objektiven Fakten ist, sondern eine Erzählform aus einer bestimmten politischen Perspektive.
Sagt Berno Odo Polzer, künstlerischer Leiter der Berliner Märzmusik. Konzerte sind hier immer von Diskussionen rund um das Phänomen Zeit gerahmt, wie etwa Zeit als politische Kategorie oder Resultat kolonialistischer Weltordnungen. In diesem Jahr richtet die Märzmusik ihren Blick auf die Geschichtsschreibung, unter anderem in dem mehrtägigen Projekt Televisions, einer dokumentarischen Medieninstallation zu neuer Musik im Fernsehen.
David Tudor likes the color TV. Whereas I have almost the same relation to TV that I had originally to art.
Über 250 Berichte und Gesprächssendungen zur musikalischen Avantgarde seit den 50ern bis in die 90er Jahre werden hier präsentiert. Die Arbeiten stammen aus Fernseharchiven der ganzen Welt. Sie lassen erkennen, dass die neue Musik, genau wie viele andere gesellschaftliche Bereiche, schon immer von Ausgrenzungsmechanismen durchzogen war.
Es ist ja nicht überraschend, dass die Stereotypen, die wir in diesen im Medium Fernsehen vermittelten Narrativen finden, die sind, die unsere Gegenwart politisch sehr umtreiben. Weiße Vorherrschaft, struktureller Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Transphobie, alle möglichen Formen von einer eurozentristischen oder westernzentrierten Perspektive. Und der Versuch unsererseits ist, zu einer entspannten, aber sehr ernsthaften Diskussion darüber einzuladen, was von diesen Stereotypen, von diesen Geschichtsbildern vielleicht heute überhaupt immer noch präsent ist und was wir dagegen machen könnten.
He is absolutely uninhabitable.
Televisions wirft einen Blick in die Geschichte, um die Gegenwart zu verstehen. Aus ganz verschiedenen Perspektiven wiederum wurde das Phänomen Zeit in einer Arbeit der irischen Komponistin und Performerin Jennifer Walsh beleuchtet. Ihr Multimedia-Musiktheaterstück Time, Time, Time hatte Deutschland Premiere. Weniger in einem linearen Erzählstrang, sondern vielmehr in Form von assoziativen Feldern nähert sich Walsh der Zeitthematik.
Ich habe im Vorfeld viel darüber nachgedacht, wie Zeit gemessen und empfunden wird. Dafür habe ich mich sowohl mit Paläontologen getroffen, die Millionen von Jahren in die Vergangenheit blicken, als auch mit Wissenschaftlern vom Nationalen Physikalischen Laboratorium, die über Zeit bis zur 17. Nachkommastelle sprechen. Diese beiden Enden des Spektrums, was Zeit bedeuten kann, haben buchstäblich mein Gehirn verändert.
Dass gemessene und empfundene Zeit extrem voneinander abweichen können, ist nur einer von vielen Aspekten, die Jennifer Walsh in ihrem Stück auslotet. So reicht das Spektrum an Inhalten von modernen Effizienzstrategien durch Digitaltechnik bis hin zur Zeitepoche der Dinosaurier. Mit Stimme und Instrumenten rekonstruierten die Musiker die Geräuschwelt der urzeitlichen Lebewesen. Ähnlich heterogen wie die Inhalte war auch das Spektrum an musikalischen Stilen. Denn Walsh stand gemeinsam mit anderen Künstlern auf der Bühne, die ganz verschiedene musikalische Sprachen sprechen. In Time, Time, Time tauchen popmusikalische Elemente weder als ironische Brechung auf, noch als missglückte Anbiederung an ein der Kunstmusikszene fremdes Genre. Im Gegenteil, ganz selbstverständlich bringt Jennifer Walsh verschiedene Spielarten dessen zusammen, was Gegenwartsmusik sein kann.
Ich versuche mit der Tatsache zu arbeiten, dass ich in der Welt bin, und zwar im Hier und Jetzt. Ich denke, wenn Improvisation und Komposition wahrhaftig frei sind, dann müssen auch alle Musiken, die uns umgeben, in die Arbeit einfließen dürfen, egal wie unterschiedlich sie sind.
Das Stück Time, 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 wie auch die Medieninstallation Televisions zeigen, dass der Begriff Musik weitaus mehr umfassen kann als die Interpretation von Partituren mit traditionellen Instrumenten. Wer also erwartet, mit der Märzmusik ein reines Konzertfestival vorzufinden, der wird sicherlich enttäuscht. Wer allerdings akzeptiert, dass Klang eines von vielen Mosaiksteinchen in einem größeren Gesamtbild sein kann, der macht vielleicht einige neue Entdeckungen.
Leonie Reinecke mit ihrem Bericht vom Berliner Märzmusikfestival. Und jetzt weitere Entdeckungen mit Maya Elmreich, die Kulturmeldungen, in denen es um ein lachendes und ein weinendes Auge geht.
Genau, und beide Augen gehören dem Theaterregisseur Ersan Montag. Anlass zur Freude hat er, weil seine Dortmunder Inszenierung des Stückes Das Internat im Mai beim Berliner Theatertreffen mit dem Dreisat-Preis ausgezeichnet wird. Anlass zu Ärger und Enttäuschung hat Ersan Montag, weil Das Internat trotz Einladung zum Theatertreffen nicht bei dem Festival gezeigt werden kann. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur erklärte der Theaterkritiker Stefan Keim die Hintergründe.
Das extrem aufwendige Bühnenbild liegt aufgeteilt in 5 Containern. Man müsste es ganz neu zusammensetzen, man müsste es auch neu stabilisieren. Es ist also in keiner Weise so wieder benutzbar, wie es einmal war. Und das hätte in Berlin 7 Tage gedauert. Also 7 Tage hätte ein Theater für die Aufführungen, aber auch für die Vorbereitungen, Aufbauproben blockiert werden müssen. Und die Berliner Festspiele konnten nur 5 Tage anbieten. Und dann hat die Dortmunder Technik gesagt, das können wir nicht garantieren. Und so ist dann dieses Gastspiel abgesagt worden.
Das Gastspiel beim Theatertreffen in Berlin von Ersan Montags Internatinszenierung. Montag reagierte auf die Absage alles andere als begeistert. Das Schauspiel Dortmund habe ihn in die Problembehandlung nicht einbezogen. Deshalb bleibe man ihm bis heute eine plausible Erklärung schuldig, sagte der Autor, Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner gegenüber dem Theaterportal Nachtkritik. Über eine Auszeichnung ohne Haken kann sich die französisch-vietnamesische Regisseurin Caroline Guillela Nguyen freuen. Sie bekommt den mit 15.000 Euro dotierten Jürgen Bansimmer und Ute Nissen Dramatikerpreis 2019. Und zwar für ihr Theaterstück Saigon. Das wurde im vergangenen Jahr in Avignon und Paris gezeigt und ist derzeit auf internationaler Gastspielreise. Saigon behandle vorurteilsfrei das Ende des französischen Vietnamkrieges und die Situation der Emigranten später in Paris, so die Jury. Das Stück sei ein richtungsweisender Schritt hin zu einem neuen politischen Theater. Der Bund soll Gemälde an die Erben des jüdischen Besitzers zurückgeben. Das empfiehlt die beratende Kommission für die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter in Magdeburg. Es handelt sich um 2 Bilder des italienischen Landschaftsmalers Bernardo Bellotto, bekannt auch unter seinem Künstlernamen Canaletto. Die Kommission empfiehlt, beide Bilder an die Erben von Max James Emden zurückzugeben. Der jüdische Kaufmann und Kunstsammler war während der NS-Herrschaft verfolgt worden und hatte seinen gesamten Besitz verloren. Darunter auch die beiden Gemälde, die ein Kunsthändler damals unter Wert für die Privatsammlung von Adolf Hitler ankaufte. Sie gelangten 1949 über eine Sammelstelle der Alliierten in den Besitz des Bundes. Von Seiten des Bundes liegt noch keine Stellungnahme vor. Ein Enkel von Max Emden dagegen äußerte sich bereits. Er sei der Kommission dankbar dafür, dass sie das erlittene Unrecht anerkannt habe. So wird er von seinen Anwälten zitiert. Und noch eine Nachricht für die zahlreichen Igor Levit-Fans. Der begnadete und gefeierte Pianist, Twitter-König und engagierte Kämpfer gegen Rassismus und Ausgrenzung, er wird nun auch noch Professor. Und zwar an der Hochschule, die er einst selbst besuchte und ihm, so schreibt er auf Twitter, die ihm die Welt bedeute. Zum Wintersemester 2019/2020 übernimmt Igor Levit eine Professur für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.
Das war Kultur heute. In den Informationen am Abend mit Jörg Münchenberg gleich weitere Reaktionen auf die Urheberrechtsreform. Danke fürs Zuhören hier bei uns, sagt Henning Hubert. Ihnen noch einen schönen Abend.